Hallo Anne, schön dich hier bei mir zu begrüßen. Ich habe
Hallo
endlich mal wieder
Thorsten.
einen Gast hier in Video und in Podcast. Kommt er wieder auf beiden Kanälen raus? Du bist Expertin für das Thema NFP.
Ein sperriger Begriff, nicht wahr?
Viele kennen es noch gar nicht. Ich habe ja recht viele Damen bei mir in der Zusammenarbeit, wo es auch um hormonelle Probleme geht, Schilddrüsenthemen. Und da ist natürlich die Pille immer so ein großes Thema bei vielen. Viele hatten sie genommen, nehmen sie teilweise noch. Und ja, da taucht immer mal wieder NFP auf, was ich in meinen Coachings und natürlich als Mann immer so am Rande kenne, mich nur so ein bisschen damit beschäftigt habe. Deswegen bist du jetzt hier, um uns erstmal aufzuklären und den Zuhörerinnen und Zuschauern da mal zu sagen, was ist es und was ist der Vorteil davon?
Ja, sehr gerne. Ich gebe mir Mühe. Genau, du hast es ja schon genau angesprochen. Die Pille und auch all ihre hormonellen Verwandten, also Vaginalring, Hormonspirale, ist da letztlich im Prinzip alles der gleiche Brei. Sind halt problematisch, wenn es um Hormonprobleme geht, weil natürlich das künstliche Östrogen und auch die Gestagene, die ja in diesen ganzen Präparaten in der Regel enthalten sind, auf unseren Hormonhaushalt halt einfach einwirken. Und gerade wenn man versucht, irgendwelche hormonellen Störungen auszugleichen oder daran zu arbeiten, dann sind das eben ja Störfaktoren von außen, die letztlich dem im Weg stehen, dass die Hormone ins Gleichgewicht kommen. Und insofern ist es dann meistens eigentlich der einzige Weg, eben die Verhütung, also die hormonelle Verhütung abzusetzen und eben hormonfrei zu verhüten. Oder jetzt im Bereich von NFP einfach die Methode auch zu nutzen, um eben noch genauer sehen zu können, was ist eigentlich mit dem Zyklus los, weil der ja auch wieder mit dem Hormonsystem zusammenhängt. Und da ist es einfach ein ganz hilfreiches Werkzeug, um überhaupt mal schauen zu können, was macht denn der Zyklus eigentlich? Also habe ich Eisprünge oder habe ich eben keine Eisprünge? Sind meine Zyklusphasen im Gleichgewicht? Und das ist einfach ja, eine gute Möglichkeit, um das noch ein bisschen genauer zu sehen und daraus auch wieder rückschließen zu können, eben auf das Hormonsystem, auf den Hormonhaushalt, ob alles soweit in Ordnung ist oder ob es halt einfach irgendwo Baustellen gibt.
Sehr gute Einleitung auf jeden Fall. Ja, es ist, ich erlebe es, wie gesagt, immer wieder. Teilweise kriegen die Mädels mit 14 die Pille verschrieben, teilweise wegen Pickeln oder ähnlichem, um da den Themen da anzugehen. Wobei das natürlich Symptomen mit anderen Problemen da erschlagen ist. Ne? Und viele nehmen dann Jahre, teilweise Jahrzehnte die Pille und da passiert so viel. Und ich muss dann oder ich darf dann in der Zusammenarbeit oft gucken, da, wie ich die Östrogene wieder loswerde, die sich im Körper
Genau.
ansammeln, ganz viele Beschwerden da einschaufeln. Aber viele wissen auch nicht, was es an Alternativen gibt. Ja? Es ist, natürlich ist es einfach, eine Pille einzuwerfen jeden Tag oder eben mit irgendwelchen Ringen da zu arbeiten, die einmal im Monat eingesetzt werden oder wie auch immer. Und macht natürlich vieles einfach, klar. Aber was ist jetzt so NFP, was ist der Vorteil ist davon? Ich kenne NFP als Abkürzung, natürliche Familienplanung,
Genau.
soweit ich weiß. Was ist da besser jetzt daran?
Also, das ist natürlich immer eine sehr individuelle Entscheidung. Aus meiner Sicht ist da ganz viel besser dran. Ich erkläre es einfach vielleicht so ein bisschen, dass man es einordnen kann, was NFP überhaupt ist. Du hast schon den Oberbegriff natürliche Familienplanung genannt. Der ist noch sperriger und noch unbekannter für viele Frauen. Und macht auch, schreckt ein bisschen ab, erlebe ich jedenfalls auch häufig. Es ist im Prinzip ein Oberbegriff, also NFP als Abkürzung für natürliche Familienplanung, ein Oberbegriff für alle natürlichen Methoden. Also einfach Methoden, die versuchen, den Zyklus irgendwie in fruchtbare und unfruchtbare Phasen einzuteilen. Und das ist ja für viele Frauen schon mal das erste Aha-Erlebnis, dass wir nämlich nicht einfach jeden Tag schwanger werden können im Zyklus, sondern eben nur an ganz bestimmten Tagen, nämlich an maximal 6 Tagen im Zyklus. Das liegt daran, dass eben die Eizelle selbst, die beim Eisprung ja freigesetzt wird, noch nicht mal einen Tag befruchtungsfähig ist. Und die Spermien allerdings des Mannes ein bisschen länger aushalten können. Die sind also etwas widerstandsfähiger, können bis zu 5 Tagen überleben. Und daraus ergibt sich insgesamt quasi eine fruchtbare Zeit von 6 Tagen. Also 5 Tage vor dem Eisprung, die Spermien quasi warten können und dann der Tag des Eisprungs selbst. Und die natürlichen Methoden versuchen jetzt im Prinzip, diese fruchtbaren Tage irgendwie zu bestimmen. Und der Frau durch bestimmte Regeln, je nachdem, welche Methode man da verwendet, zu sagen, wann sind diese fruchtbaren Tage? Also wann kannst du überhaupt schwanger werden? Wann müsstest du also verhüten, wenn du das nicht möchtest? Und wann kannst du eh nicht schwanger werden und brauchst deswegen auch einfach überhaupt keine Verhütung? Und da gibt es ganz verschiedene Ansätze, ganz verschiedene Methoden, Und das ist so ein bisschen der Grund, warum es da auch ganz schön viele Vorurteile gibt, die durch die Köpfe geistern. Also, dass NFP zum Beispiel unsicher wäre oder nur bei regelmäßigen Zyklen funktioniert. Das trifft alles mehr oder weniger zu auf jeweils eine bestimmte von diesen natürlichen Methoden. Es gibt aber auch eine Methode darunter, die tatsächlich genauso sicher ist wie die Pille, nämlich die synthothermale Methode und auf die eigentlich diese Vorurteile eben gar nicht zutreffen. Und die deswegen aus meiner Sicht jedenfalls für ganz viele Frauen eigentlich eine tolle Alternative wären, weil sie eben zum einen eine sichere Verhütung ermöglicht, zum anderen aber auch einfach eine gesunde, hormonfreie Methode eben ist, einfach mit der ich auch meinen Zyklus ganz toll kennenlernen kann und eben auch einfach mal sehen kann, wie tickt der eigentlich und ja, ist alles soweit in Ordnung, alles im Gleichgewicht.
Klingt sehr spannend.
Ist es auch tatsächlich auch, weil ich glaube, es ist für viele Frauen, gerade wenn sie mit so hormonellen Schwierigkeiten zu tun haben, ist es, glaube ich, einfach auch total hilfreich, was zu haben, was sie selbst machen können. Weil man hat da ja auch so eine ganz große Hilflosigkeit. Man geht irgendwie zum ersten Arzt und der findet nichts oder sagt, ja, dann nehmen Sie halt wieder die Pille, wenn die Periode unregelmäßig kommt oder irgendwas. Und dann geht man so von Arzt zu Arzt und eigentlich weiß man nicht so richtig, was kann man jetzt tatsächlich selber tun. Und diese Zyklusbeobachtung ist wirklich ein ganz wichtiges Werkzeug, was ich selbst zu Hause anwenden kann und was mir einfach schon ganz viel über meinen Zyklus verrät. Und eben weil der Zyklus im Hormonhaushalt ja eine zentrale Stellung hat und sowohl die Schilddrüsenhormone als auch die Nebennierenhormone eben mit den Eierstöcken in Kontakt stehen und der Zyklus letztlich auch abhängig davon ist, ob eben Schilddrüse und Nebennieren in Ordnung sind, kann ich halt daraus schon ganz viel ableiten und kann einfach schon selber auch ein bisschen erkennen, an welcher Stelle es vielleicht hakt oder wo mein Körper vielleicht Probleme hat. Ob es eben zu viele Östrogene sind, ob es zu wenig Progesteron ist, was auch immer. Das kann ich eben über die Zyklusbeobachtung einfach auch selbst dann schon erkennen, wenn ich ein bisschen mich da eingefunden und eingearbeitet habe. Und das hilft, glaube ich, einfach für den Kopf auch und für das Gefühl, jetzt nicht mehr so abhängig zu sein davon, was irgendein Arzt vielleicht sagt oder nicht sagt, um so ein bisschen mehr selber ins aktive Handeln auch zu kommen.
Ärzte ist ein spannendes Thema. Ich habe jetzt schon von vielen Frauen gehört, die Ärzte, die kennen sich damit überhaupt nicht aus und verschreiben letztendlich eh nur die Pille oder vielleicht Spiralen oder sonst irgendwie was. Also die klassischen pharmazeutischen, künstlichen Dinge, die da in oder an den Körper drankommen. Ne? Und da gibt es kaum jemanden als Experten, der sich damit auskennt, den man vielleicht mal fragen könnte. Ja? Klar, im Internet gibt es natürlich alles zum Nachlesen. Aber wie als Frau setze ich das jetzt um? Was ist zu beachten? Was brauche ich vielleicht für eine Eingewöhnungszeit? Zeit. Und wie kann ich jetzt als Frau oder wie kann eine Frau das jetzt direkt umsetzen, wenn sie vielleicht schon 10 Jahre die Pille genommen hat und möchte damit jetzt anfangen?
Also tatsächlich das Einzige, was eigentlich vorher zu beachten ist, dass sich NFP eben nicht mit der Pille verträgt, weil es geht ja in der NFP genau darum, den Zyklus zu beobachten und unter der Pille habe ich keinen Zyklus. Das heißt also, die Hormone der Pille stören ja eben den Ablauf im Körper so, dass eben überhaupt keine Eireifung und kein Eisprung stattfinden. Das heißt, ich habe keinen Zyklus und kann entsprechend auch nichts beobachten. Das heißt also, die Pille absetzen, das ist nötig vorher, das geht einfach nicht anders. Mit anderen Verhütungsmethoden wie der Spirale, also der Kupferspirale zum Beispiel, kann man NFP kombinieren. Also das geht trotzdem. Wenn jetzt eine Frau eine Kupferspirale zum Beispiel liegen hat, dann kann sie trotzdem auch NFP anwenden und anfangen zu beobachten zum Beispiel. Weil NFP im Prinzip an sich eben jetzt nicht eine reine Methode ist zur Verhütung, sondern einfach erstmal, um den Zyklus auch kennenzulernen und eben diese Phasen auch einzuordnen. Und dann fängt man am besten an, indem man sich mit der Methode vertraut macht. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt eben verschiedene und die einzige, die tatsächlich wirklich auch wissenschaftlich begleitet ist und wo es eben auch ein ja, durch Studien belegtes Regelwerk und eine sehr hohe Sicherheit gibt, ist eben die synthothermale Methode. Da gibt es ein Buch zu, das heißt Natürlich und sicher und ist eben das Buch, was diese Methode erklärt und beschreibt. Das kann man sich kaufen und einfach durchlesen, durcharbeiten und loslegen. Oder man lernt es bei einer NFP-Beraterin und macht dann eben dort einen Kurs und bekommt da erst Regelwerk einfach Schritt für Schritt erklärt und ja, macht eben diese NFP-Eingewöhnungsphase gemeinsam mit der Beraterin. Das kommt darauf an, was man lieber mag, also wo man einfach sich wohler fühlt jetzt als Frau oder auch als Paar. Also wir beraten auch gerne Paare tatsächlich. Das ist auch für Männer oft ganz spannend, weil halt diese Zyklusbeobachtung letztlich uns ja Wissen vermittelt. Also Wissen über den Zyklus. Für die Frau ist es oft spannend, einfach auch mal festzustellen, so wie fühle ich mich in welcher Zyklusphase? Gerade auch, wenn es so zum Beispiel um Sport oder auch um Ernährung und Abnehmen geht, dann bemerken die Frauen ja oft, dass es eben nicht den ganzen über gleich ist, sondern dass wir einfach Phasen haben, in denen dann zum Beispiel die Kondition stärker größer ist, wir zum Beispiel, keine Ahnung, leichter abnehmen oder auch nicht so leicht abnehmen. Und das hat eben auch viel mit den Hormonen im Zyklus zu tun und hat auch mit unserer Stimmung, unseren Bedürfnissen. Und da wird es meistens dann für die Partner auch ganz interessant, wenn die sich mal bewusst machen, was da eigentlich bei ihrer Freundin so passiert. Und dann wächst das Verständnis häufig einfach so, warum sie in manchen Zyklusphasen zum Beispiel weniger Körperkontakt, weniger Lust darauf hat, irgendwas zu unternehmen, rauszugehen, Lust auf Sex hat und so weiter. Da hängen so viele Sachen eigentlich dran, die dann in der Paarbeziehung auch ganz interessant sind, mal sich damit zu beschäftigen und größeres Verständnis füreinander zu gewinnen. Also das ist, wie gesagt, jetzt abhängig davon, wie die Frau oder das Paar die Methode lernen wollen, wie viel Hilfe sie da brauchen, ob sie eben auf eigene Faust anfangen oder lieber mit einer Beraterin zusammen. Und dann fängt man im Prinzip einfach wirklich gleich praktisch an, den Zyklus zu beobachten. Die beiden Kernzeichen, die sich da jetzt verändern im Zyklusverlauf, sind eben abhängig von den beiden Sexualhormonen. Zum einen der Zervixschleim, das ist also das Sekret aus dem Gebärmutterhals, was sich in der ersten Zyklusphase verändert. Wenn die Eibläschen heranreifen und Östrogene produzieren, dann verändert sich der Zervixschleim. Das heißt also, der ist im Prinzip immer im Körper der Frau vorhanden. Das kennen viele Frauen als Ausfluss. Da klingt das gleich so ein bisschen krankhaft und irgendwie unangenehm. Das ist ein tatsächlich total normales, gesundes Körperzeichen, was für Fruchtbarkeit spricht. Das ist also einfach ein Sekret, was der Körper produzieren kann und was uns an den meisten Tagen im Zyklus schützt, weil ja die Scheide im Prinzip offen ist und auch der Zugang zur Gebärmutter offen ist. Das heißt also auch Keime zum Beispiel da eindringen können. Und der Zervixschleim, der sorgt an unfruchtbaren Tagen dafür, dass da eben der Zugang erschwert wird, weil er einfach wie so ein fester Knubbel oder wie so eine feste Flüssigkeit, also nein, keine feste Flüssigkeit, sondern eine etwas zähe Konsistenz einfach diesen Zugang verschließt, sodass wir da eben vor Keimen geschützt sind zum Beispiel und auch Spermien halt nicht in die Gebärmutter eindringen können. Und wenn jetzt die Frau aber fruchtbar wird, weil die Eireifung losgegangen ist und sich mindestens, also die Eibläschen eben entwickeln und langsam auf den Eisprung vorbereiten, dann steigen die Östrogene an und der Zervixschleim wird immer flüssiger und macht den Weg frei, sodass also überhaupt erstmal eben der Zugang da ist und frei ist, Spermien also überhaupt in die Gebärmutter und dann in die Eileiter aufsteigen können. Und der Zervixschleim sorgt dafür, dass der pH-Wert in der Scheide weniger sauer ist. Denn das ist eine Situation, die für die Spermien sehr ungünstig ist. Die sterben in der sauren Scheide normalerweise sehr schnell ab. Wenn aber Zervixschleim da ist, dann können sie eben diese 5 Tage maximal überleben und auf die Eizelle warten. Auch das haben sie also im Prinzip dem Zervixschleim zu verdanken. Und dieser flüssiger werdende Zervixschleim, der fließt dann auch die Scheide richtig runter und kann eben von der Frau am Scheideneingang bemerkt werden. Sodass das erste Zeichen ist, was wir beobachten, weil es uns im Prinzip über den Östrogenhaushalt Auskunft gibt und wir daran erkennen können, wie nah der Eisprung bevorsteht. Und das zweite Körperzeichen, was wir dann dazu kombinieren, ist die Basaltemperatur, also die Aufwachtemperatur am Morgen. Die ist vom Progesteron abhängig, also von dem zweiten Sexualhormon, was nach dem Eisprung produziert wird. Das heißt, wenn wir jetzt während der Eireifung den Zervixschleim beobachtet haben, haben wir gemerkt, dass der immer flüssiger wird, der Eisprung also immer näher rückt. Wenn dann das Ei wirklich auch springt, dann wird hinterher im Eierstock das Gelbkörperhormon, das Progesteron, produziert. Und das wiederum bewirkt jetzt, dass die Temperatur ansteigt. Und das können wir eben ebenfalls beobachten, wenn wir die Körpertemperatur messen. Dann sehen wir quasi, dass während der ersten Zyklusphase, während der Eireifung, die Temperatur tief ist und sie dann nach dem Eisprung ansteigt und auf einem höheren Niveau bleibt. Wir also so zwei verschiedene Temperaturphasen im Zyklus haben. Und dann eben bis zur nächsten Menstruation die Temperatur erhöht bleibt. Und das beides in Kombination kann ich dann eben nach einem bestimmten Regelwerk auswerten und kann dann daraus ganz genau erkennen, wo der Eisprung stattgefunden hat. Und weiß dann eben, dass ich anschließend nicht mehr fruchtbar bin, denn die Eizelle lebt eben maximal einen Tag, also 18 Stunden, sogar noch ein bisschen weniger. Und wenn die rum sind, dann gibt es keine Eizelle mehr und entsprechend auch keine Befruchtung mehr, sodass dann eben auch keine Frau mehr schwanger werden kann. Und so habe ich damit eben dann die Möglichkeit, die fruchtbaren von den unfruchtbaren Tagen genau abzugrenzen und weiß halt, wann ich schwanger werden kann, wann ich also entweder verhüten müsste oder wenn ich gern schwanger werden möchte, natürlich auch, welche Zeit dafür günstig ist. Und entsprechend anschließend dann, wann ich auf keinen Fall mehr fruchtbar bin und auch nicht mehr schwanger werden kann.
Spannend. Das heißt, letztendlich sind es zwei Datenquellen, nenne ich es jetzt mal, die eine Frau nutzt. Der einerseits den Cervixschleim, andererseits die Temperatur. Temperatur wird dann mit einem ganz normalen Fieberthermometer gemessen.
Ja, fast, genau. Also ein ganz normales Thermometer mit zwei Nachkommastellen. Das ist der Unterschied. Die meisten haben sonst nur eine Nachkommastelle. Weil das natürlich so fürs Fiebermessen ist das relativ egal, ob ich jetzt 38,5 oder 38,6 habe. Das macht dann keinen so großen Unterschied. Um den Eisprung genau zu ermitteln, sind wir einfach in einem sehr kleinteiligen Bereich. Und da ist es eben wichtig, auch so kleine Temperaturunterschiede zu sehen. Deswegen brauchen wir da zwei Nachkommastellen. Aber ansonsten ist das ein ganz normales Thermometer. Das kriegt man in der Apotheke oder im Internet. Da kosten die einfachsten Modelle unter 10 Euro. Also das ist wirklich kein großes Ding. Es gibt auf dem Markt inzwischen alles Mögliche, auch mit mehr Schnickschnack. Es gibt Bluetooth, es gibt Licht, es gibt einen größeren Datenspeicher und so weiter. Das kann man machen, braucht man aber nicht, weil vom Messen her ist es jetzt, wie gesagt, nicht besser oder genauer, sondern da tut es auch ein ganz einfaches. Und es ging ja auch ein analoges. Das, was wir vielleicht noch von früher kennen, also meine Oma hatte so eins mit Quecksilber drin für die Badewanne, um zu gucken, wie warm das Badewasser ist. Die sind heute mit Gallium, nicht mehr mit Quecksilber, aber funktionieren noch genauso. Auch das geht.
Sehr cool, sehr cool.
Genau.
Macht aber dann wahrscheinlich Sinn, dass die Frau sich, wenn sie sowas anfängt, dann erstmal ein paar Wochen, zwei, drei Zyklen kennenlernt, um da erstmal eben einen Rhythmus rauszufinden. Und in der Zeit macht es dann natürlich Sinn, irgendwie anderweitig vielleicht mit Kondomen oder Ähnlichem zu verhüten, bis sich das eingespielt hat, vermute ich mal.
Ja, im Prinzip schon. Also das kommt auch darauf an, wie man es lernt und wie schnell man sich sicher fühlt. Denn im Prinzip... Okay. Also das, was wir damit bei mir machen, ist eigentlich nur abbilden, was im Körper passiert. Wenn also die Frau von Anfang an regelmäßige Eisprünge hat und die Methode von Anfang an richtig anwendet und auswertet, dann ist sie im ersten Zyklus genauso sicher wie im 20. Aber die Frage ist ja immer, wie sicher fühlt sich die Frau? Und das ist halt für die meisten Frauen unheimlich schwierig und einfach auch ungewohnt, weil wir ja durch dieses lange die Pille nehmen und schon früh die Pille bekommen und jetzt auch als Mädchen jedenfalls ging mir das so relativ vehement auch eingetrichtert kriegen. Nimm bloß die Pille und sonst wirst du sofort schwanger und so. Ist es für viele Frauen schwierig, das so loszulassen und sich darauf zu verlassen, dass sie jetzt tatsächlich einfach nur mit sich alleine da zurechtkommen und das gut anwenden. Da ist es meiner Erfahrung nach so, dass Frauen, die alleine mit der Methode anfangen, also mit dem Buch einfach arbeiten, länger brauchen als Frauen, die jetzt in der Beratung sind und sowieso ja dann ihre Beraterin haben, mit der sie Rücksprache halten können und mit der sie auch gemeinsam dann die Kurven auswerten. Dann hat man ja sozusagen so eine Kontrollinstanz, die dabei hilft. Da habe ich häufig Paare, die auch im ersten oder zweiten Zyklus dann schon direkt die unfruchtbaren Tage auch nutzen und da nicht mehr verhüten. Aber das ist auch vom eigenen Sicherheitsgefühl abhängig natürlich, je nachdem, wie man da, was für ein Typ man ist, wie lange man da braucht, um sich wohlzufühlen. Finde ich das wichtig, sich die Zeit zu nehmen, die man da braucht.
Okay. Macht es dann Sinn, dauerhaft zu messen bis zu den Wechseljahren?
Total. Also das ist ja quasi der wesentliche Unterschied zu zum Beispiel der Kalendermethode, die nämlich auch eine NFP, also eine natürliche Methode ist. Da werden halt einfach im Kalender die fruchtbaren Tage abgezählt. Da sage ich also einfach, ich habe so im Schnitt irgendwie Zyklen von 34 Tagen, dann wird der Eisprung halt irgendwie an Tag 20 sein und dann ist das so und dann gehe ich davon aus, dass ich halt nur da fruchtbar bin. Und dass das halt nicht funktioniert, das wissen eigentlich alle Frauen, die schon mal auf ihre Periode gewartet haben. Der Zyklus verschiebt sich einfach unter bestimmten Umständen. Unser Körper ist sehr schlau und kann, wenn die Situation gerade nicht passt, weil ich zum Beispiel sehr viel Stress habe oder länger krank bin oder eben auch im Hormonhaushalt irgendwas nicht stimmt, dann kann der die Eireifung unterdrücken oder verlangsamen und den Eisprung nach hinten schieben, sodass ich einfach später erst meinen Eisprung und auch meine Periode erst später bekomme. Insofern ist diese Methode halt einfach sehr unsicher tatsächlich. Und selbst bei Frauen mit regelmäßigen Zyklen nicht zu empfehlen, weil es immer, immer, immer Ausreißer geben kann. Und das ist eben ja quasi gerade der Vorteil der NFP, der synthothermalen Methode, dass wir eben immer gucken, was aktuell passiert. Das heißt, wir erheben keine Daten, die wir dann für die Zukunft nutzen, sondern wir gucken einfach jeden Zyklus aufs Neue, habe ich einen Eisprung und wann habe ich einen Eisprung? Und erst, wenn ich einen Eisprung feststellen konnte, bin ich sicher unfruchtbar. Das kann an Tag 14, an Tag 18, an Tag 37 und an Tag 90 sein, je nachdem, wie lange eben der Zyklus ist. Und wenn ich jetzt über längere Zeit eben diese Methode anwende, dann kann ich halt einfach immer besser kennenlernen, wie tickt mein Körper eigentlich und sehe halt auch ganz genau, verändert sich was. Werden meine Zyklen zum Beispiel länger oder werden sie kürzer? Das ist so, gerade wenn es um die Wechseljahre geht, irgendwann auch eine ganz spannende Sache, weil die allermeisten Frauen die allerersten Anzeichen der Wechseljahre gar nicht bemerken. Denn die sind tatsächlich, dass meistens erstmal die Zyklen kürzer werden und die Eisprünge nach vorne wandern. Also im Prinzip die Fruchtbarkeit sogar früher beginnt als sonst, weil der Eisprung früher kommt. Mhm. Und das kann ich zum Beispiel mit NFP ganz toll beobachten und kann daran erkennen, dass es jetzt eben langsam sozusagen diese Umstellung beginnt, die wir Wechseljahre nennen, also dieser lange Zeitraum einfach, in dem eben die Fruchtbarkeit wieder aufhört. Mhm. Und erst dann später kommen diese unregelmäßigeren Zyklen, länger dauernden Zyklen und so weiter. Und auch da, also es ist einfach ein tolles Tool, um zu gucken, was macht der Körper eigentlich? Ist noch alles in Ordnung oder ist zum Beispiel meine Progesteronphase zu kurz? Habe ich also vielleicht da ein Ungleichgewicht und zu wenig Progesteron? Oder habe ich zu viel Östrogen und eine sehr langsame Eireifung? Das sind alles solche Faktoren, die man dann eben anhand der Kurven sehen kann. Und gerade wenn man es über einen längeren Zeitraum macht, eben auch vergleichen kann und gucken kann, in welche Richtung entwickelt es sich. Und auch wenn man jetzt irgendwelche therapeutischen Maßnahmen macht, also irgendwas anfängt, um den Hormonhaushalt zu unterstützen, kann ich einfach ganz toll sehen, wie wirkt es denn schon? Also was macht es in meinem Zyklus? Gibt es Verbesserungen? Kann ich schon irgendwas erkennen? Werden die Eisprünge regelmäßiger oder was auch immer? Und insofern, ja, macht man das im Prinzip, solange man ja entweder verhüten will oder solange man eben diese Zyklusbeobachtung einfach für sich machen möchte, weil sie einem nutzt.
Spannend. Sehr cool. Wenn es jetzt eine Frau gibt, die jetzt vielleicht schon seit längerem eigentlich noch im fruchtbaren Alter ist, aber seit längerem unregelmäßige Tage hat oder gar keinen Zyklus mehr hat, so bewusst wahrgenommen, lässt sich damit auch rausfinden, ob doch irgendwas im Körper passiert?
Ja, total. Und dafür ist der Zervixschleim eigentlich das 1A-Kriterium. Ich habe es, glaube ich, kurz gesagt, der Zervixschleim ist vom Östrogen abhängig. Das heißt also, wenn wir Östrogen haben, dann verändert sich der Zervixschleim. Und das ist also eigentlich die allererste Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel längere Zeit überhaupt keine Periode mehr habe, also offensichtlich keinen Zyklus, dann ist es trotzdem von der Hormonsituation her zum Beispiel was anderes, ob ich Zervixschleim bemerke. Das heißt nämlich, ich habe zumindest eine Eireifung, aber es reicht halt nicht bis zum Eisprung. Das heißt quasi, der Körper versucht es. Die Eierstöcke sind schon noch aktiv, die versuchen auch irgendwie da die Eireifung anzukurbeln. Es reicht dafür, dass Zervixschleim auftaucht, aber nicht für den Eisprung. Das ist was anderes als überhaupt keinen Zervixschleim und auch überhaupt kein Östrogen mehr im Körper zu haben zum Beispiel. Also das sind schon so Nuancen, die man abschätzen kann. Und dann kann man auch zum Beispiel am Temperaturverlauf sehen, wenn ich jetzt keine Eisprünge habe, dann habe ich eben auch keinen Anstieg, also quasi keine biphasische Kurve, sondern eben nur eine Phase, eine tiefe Phase quasi. Mhm. Aber auch da kann ich sehen, wenn zum Beispiel die Temperaturen extrem tief sind, so unter 36 Grad am Morgen zum Beispiel, dann wäre das auf jeden Fall immer ein Hinweis darauf, mal die Schilddrüse zu checken, ob da alles in Ordnung ist. Also da kann man schon so ein bisschen dann schon gucken, dass man noch mehr rausfischt an Informationen, die dann auch für einen Therapeuten hilfreich sein können zum Beispiel.
Ja, ja.
Cool. Ja.
Sehr cool. Und wie hoch ist die Sicherheit jetzt im Vergleich zur Pille? Hast gesagt, ist vergleichbar, oder?
Genau. Man misst ja die Sicherheit meistens mit dem Pördendex. Der ist so ein bisschen in Verruf geraten in letzter Zeit, weil er im Prinzip nicht genau unterteilt zwischen quasi der Methodensicherheit, also das, was die Methode unter optimalen Bedingungen überhaupt erreichen kann, und der Anwendersicherheit, also die Fehler, die halt im Alltag passieren, weil die Frau, das Paar halt irgendwelche Fehler macht. Das sind ja eigentlich zwei Paar Schuhe. Das eine Mal ist die Methode schuld und das andere Mal ist im Prinzip die Paar, das Frau selbst schuld. Und insofern versucht man das inzwischen so ein bisschen genauer zu vergleichen, indem man eben zwischen diesen beiden Formen trennt, also die reine Methodensicherheit der Gebrauchs- oder Anwendersicherheit gegenüberstellt. Und was die Methodensicherheit angeht, ist NFP tatsächlich genauso sicher wie die Pille. Da haben wir einen Wert von 0,4, das heißt also 0,4 von 100 Frauen werden innerhalb von einem Jahr trotz NFP schwanger. Die Pille liegt bei 0,1 bis 0,9, je nach Präparat. Also im Prinzip NFP liegt da irgendwo in der Spanne der Pille. Wenn wir die Anwendersicherheit angucken, also das, was hinterher im Alltag dann wirklich passiert, da ist NFP deutlich sicherer als die Pille tatsächlich, weil die Pille ja dann doch im Alltag tatsächlich oft halt nicht so richtig wirkt, wie sie soll, weil die Frau zum Beispiel erbrochen hat, Durchfall hat, Magen-Darm-Schwierigkeiten hat, sie vergessen hat zu nehmen. Also all das sind solche Anwenderfehler, die dann diese Anwendersicherheit reinspielen. Und da hat die Pille 6 bis 9. Also 6 bis 9 von 100 Frauen werden pro Jahr trotz Pille schwanger. Und NFP einen Wert von 1,8, also deutlich, deutlich weniger. Da kann man natürlich auch immer fragen, klar, woher kommt das? Und ich beobachte das schon, dass natürlich jetzt Frauen und Paare, die sich für NFP entscheiden, in der Regel ein bestimmter Typ Mensch sind. Also das sind natürlich schon auch eigentlich meistens Menschen, die sich dann sehr bewusst auch mit dem Thema beschäftigen, die sich also auch sehr, ja, sehr interessieren eben für ihre Fruchtbarkeit, für ihre Gesundheit, die also jetzt einfach ein höheres Maß vielleicht an Eigeninitiative, Eigenverantwortung auch übernehmen. Aber trotzdem, also sind die Zahlen schon einfach sehr interessant und man sieht eben schon, dass es wirklich eine sehr, sehr sichere Methode ist.
Sehr geil. Hat eigentlich dann nur Vorteile, also sicherer.
Aus meiner Sicht, ja, natürlich kann man jetzt sagen, es gibt halt fruchtbare Tage, die ich ja dann irgendwie ermittle und an denen muss ich jetzt halt schauen, was ich mache. Also klar, das ist für viele Paare ein Nachteil erstmal oder zumindest so ein Punkt, der sie vielleicht erstmal auch abschreckt, wenn man dann ja irgendwie jetzt überlegen muss, was mache ich an diesen Tagen? Verhüten wir irgendwie anders oder machen wir was anderes? Haben wir keinen vaginalen Verkehr, was auch immer? Also das sind so Dinge, da muss man halt schon drüber nachdenken dann auch. Ja. Ich erlebe eigentlich häufig, dass es für viele dann hinterher irgendwann auch ein Vorteil wird, weil sie sagen, wir haben jetzt einfach einen ganz anderen Kommunikationspunkt gefunden. Also wir sprechen jetzt einfach mehr miteinander. Wir sind auch vielleicht experimentierfreudiger geworden oder manche Paare sagen, okay, wir haben Verhütung mehr aufgeteilt, weil wir jetzt sagen, ich mache die NFP-Arbeit, also ich beobachte meinen Zyklus und mein Partner ist fürs Kondom an den fruchtbaren Tagen verantwortlich zum Beispiel. Also ja. Ich glaube, man kann da, je nachdem, wie man tickt, auch einen Vorteil draus ziehen. Und im Endeffekt geht es ja bei Verhütung immer darum, abzuwägen, was ist die Methode, mit der ich am besten leben kann. Denn es gibt immer Vor- und Nachteile und keine Methode ist perfekt. Wir haben leider nicht die eine Methode, die super einfach, super unkompliziert, hormonfrei, gesund, ohne Nebenwirkungen und bombensicher ist. Ja. Insofern ist es immer ein Abwägen, denke ich, zwischen dem, was man für sich persönlich eben als kleinen Preis empfindet. Mhm. Und ja, für mich gibt es da tatsächlich bei NFP wenig Nachteile, aber eben es ist einfach eine individuelle Entscheidung. Und ich glaube aber, dass es für viele Frauen und Paare ja so ein abschreckendes Image einfach hat, weil es wenig Wissen darüber gibt, weil Ärzte auch wenig darüber aufklären und beraten und dann eben so viele Vorurteile rumgeistern. Und wenn es nur daran liegt, dann tatsächlich würde ich wirklich sagen, ist es auf jeden Fall immer wert, sich die Sache genauer anzugucken, weil sich dann eben ganz viele Bedenken eigentlich in Luft auflösen.
Definitiv. Für mich als Gesundheitscoach, sage ich mal, oder Hormoncoach, hat es auf jeden Fall nur Vorteile, sehe ich jetzt hier auf jeden Fall. Und ich denke, gesundheitlich auf jeden Fall die bessere Variante. Organisatorisch, das Drumherum, denke ich, hat jeder so seine Vor- und Nachteile, wie du sagst. Das finde ich schon sehr geil. Deswegen kann ich es eigentlich so in der Form, so wie ich es jetzt kennenlernen durfte, jeder Frau empfehlen, da die künstlichen Hormone loszuwerden, egal in welcher Form, ob Pille, Spirale oder sonst irgendwie was, um die Variante auszuprobieren. Wenn jetzt eine Frau umsteigen möchte, sich mit NFP beschäftigen möchte, wie sieht dann deine Unterstützung aus? Was kannst du dazu helfen?
Ich kann auf jeden Fall helfen, wenn sie das nicht alleine lernen möchte, sondern eben mit Begleitung quasi. Also ich und all meine Kolleginnen, also es gibt zum Glück inzwischen auch viele NFP-Beraterinnen in eigentlich fast allen Ecken Deutschlands und auch Österreich und der Schweiz. Also da kann man einfach auch gucken, da gibt es ein Adressverzeichnis unter nfp-online.de kann man das finden. Da kann man also einfach gucken, ob in der Nähe jemand ist. Und wir alle bieten im Prinzip Einführungskurse an. Das heißt also, wir erarbeiten diese Methode mit der Frau, mit dem Paar zusammen. Ich mache sowohl Gruppen als auch Einzelkurse. Das heißt, man kann das in einer kleinen, geschützten Gruppe mit anderen Frauen machen. Das ist sehr nett. Man kann es aber auch eben mit seinem Partner oder für sich einfach alleine machen. Und was, glaube ich, einfach der Vorteil ist gegenüber dem Buch, ist eben, dass man die praktische Anwendung gemeinsam macht. Weil das ist halt bei vielen Frauen so das Ding, man liest das, man findet es eigentlich logisch, es klingt alles irgendwie ganz gut, dann fängt man aber selber an und hat dann halt trotzdem viel Schwierigkeiten, weil man dann da eben sitzt und denkt, ja, jetzt habe ich Zervixschleim gefunden, aber ich weiß gar nicht, was ist das jetzt und wie flüssig und wie muss ich das irgendwie beschreiben und das einordnen und auswerten und so weiter. Und oder was ist, wenn ich mal Alkohol getrunken habe, wenn ich spät im Bett war, wenn ich feiern war, dann ist meine Temperatur irgendwie anders, was mache ich jetzt? Und für diese praktischen Fragen sind wir dann eben einfach im Kurs auch da und können die halt gemeinsam beantworten, können das zusammen lernen, können die Kurven zusammen auswerten und dann ja über 4 oder 5 Termine, je nachdem, einfach dafür sorgen, dass sich die Frau, das Paar sicher und wohl mit der Methode fühlen. Und genau, ansonsten beraten wir aber auch Frauen, die jetzt schon länger selbst sich da irgendwie eingefuchst haben und schon auch Zyklen beobachten, aber einfach noch einzelne Fragen haben. Auch dann kann man einfach einen Termin machen bei einer NFP-Beraterin, kann sagen, ich würde gerne mal kommen oder mal online einen Termin machen und mal die Zyklen gemeinsam gucken, angucken und einfach mal jemanden draufschauen lassen, der sich einfach auskennt und vielleicht nochmal andere Dinge auch in der Zykluskurve dann erkennen kann.
Ja, sehr cool.
Genau.
Wenn eine Frau jetzt sagt, hey, die Anne ist mir sympathisch, mit dir möchte ich zusammenarbeiten, wo erreichst du dich oder das Paar vielleicht auch?
Ich bin in der Nähe von Darmstadt, also im Rhein-Main-Gebiet, mache aber auch Online-Beratungen jetzt vor allem im Moment. Und bin da auf meiner Homepage unter www.hormonfrei-verhüten.de zu finden und auf Instagram unter und tschüss Hormone.
Genau, da haben wir uns gefunden und deine
so
Daten packe ich gerne auf jeden Fall in die Shownotes rein, beziehungsweise in die Beschreibung hier bei YouTube. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall für die wertvollen Informationen. Ich hoffe, das hat der einen oder anderen Zuschauerin, Zuhörerin hier geholfen oder auch dem einen oder anderen Mann, der das sagt, okay, er möchte seiner Frau vielleicht gesundheitlich was Gutes tun und sie dabei unterstützen, was natürlich dann auch immer sehr wichtig ist, dass da das Zusammenhang da ist. Und ja, recht herzlichen Dank nochmal für die Aufklärung und du hast nochmal das Schlusswort.
Ich habe das Wort. Ja, okay, cool. Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal. Vielen Dank für die Möglichkeit, über NFP zu sprechen. Ja, ich glaube, vielleicht, weil das einfach so der Punkt ist, der mir am allerhäufigsten begegnet, keine Angst. Keine Angst vor der Methode, keine Angst vor dem eigenen Körper. Das ist, glaube ich, so der Knackpunkt dahinter. Die Pille abzusetzen oder NFP zu lernen oder überhaupt sich mehr mit sich selber zu beschäftigen, das soll was Schönes sein. Das darf Spaß machen. Das ist nichts, wovor man Angst haben muss, denn unser Körper ist nicht gegen uns. Also das ist ja wirklich so, klar, es gibt manchmal Symptome, die man vielleicht erstmal nicht positiv findet, wenn die Haut reagiert, die Haare fettig werden und so nach den Pille absetzen zum Beispiel. Aber im Endeffekt zeigt unser Körper ja uns einfach nur, wo es halt vielleicht eine Baustelle gibt. Das sind eigentlich Symptome, die uns helfen, sozusagen in die Heilung zu kommen oder eben das anzugehen, das dann zu verändern. Und ich glaube, wenn man das als einen Prozess begreift, der einem eigentlich zu was Gutem führt, dann braucht man weniger Angst davor zu haben. Und ja, wenn doch irgendwas passiert, dann gibt es Hilfe. Es gibt Menschen, die da helfen können. Und ich glaube, mit keiner Angst und mit Vertrauen in den eigenen Körper ist der Start eigentlich, ja, kann der eigentlich gar nicht so schief gehen.
Vielen Dank.